klatschen. Klatschen geht auch. Ja, nee, deswegen hast du es ja gemacht. Also von daher, klatschen im Gottesdienst hat auch durchaus eine Berechtigung. Thema für den heutigen Gottesdienst ist ja etwas, wie soll ich sagen, spannend. In dem ganzen Wachstum ist kein Zufall, da sind wir schon länger mit unterwegs, ja. Aber wie sieht es aus mit den schwierigen, den manchmal negativen Erlebnissen? Sind das Fehler oder sind das Helfer? Kennt ihr diese Teile noch? Ist etwas schwierig auf die Entfernung. Als Kind habe ich die geliebt, bei meinen Eltern in der Hör zu lesen und bevor meine Geschwister das mitbekommen, mindestens die Hälfte der Fehler zu finden, die da sind. Aber so, ich glaube, das würde jetzt ganz lange, wenn man hier hinguckt, ich nehme nur mal ein Beispiel, die Wolke, wir können das einfacher machen, da sind sie. Manchmal scheint es wirklich so, auf den ersten Blick ist es alles in Ordnung, aber, ne? Und es wäre natürlich perfekt, wenn man alle diese Fehler erkennen würde in den Bildern oder, wo wir es noch viel besser können, bei den anderen. Das ist immer leicht, einen Fehler zu entdecken. Aber wie gehen wir damit um, mit Fehlern, mit Defiziten? Wie geht unsere Gesellschaft damit um? Wenn es die anderen waren, dann wird ganz schnell nach den Fehlern gesucht. So einfach machen wir uns das nicht, nach den Schuldigen wird gesucht. Und dieser Schuldige muss natürlich Konsequenzen ziehen oder die Konsequenzen tragen. Ob das nun ein Rücktritt ist oder irgendetwas bezahlen, das liegt einfach so im System mit drin. Aber wie sieht es aus, wenn es uns selber betrifft? Wie unbarmherzig sind wir mit uns selber? Wie gehen wir mit unseren Fehlern, mit unserem Versagen um? Wie gehen wir mit Rückschlägen und Niederlagen, mit Scheitern und Kritik und Schuld um, mit Brüchen? So habe ich das Ganze mal, es gibt noch mehr, aber einfach mal so sich gedacht, wie gehe ich eigentlich damit um? Wenn das ganz nahe kommt, wir haben das eben so einfach gesungen, egal was du mir gibst, das ist ja noch die angenehme Seite, egal was du mir nimmst, ich weiß nicht, ob ihr das so einfach mitsingen konntet, da bleibt es einem im Halse stecken, dieses Lob, mit einem Mal. Also so einfach. Was machen sie mit uns? Was machen wir mit ihnen? Und vor allem, wenn das so negativ wäre, stehen bleiben würde, aber und Gott? Wie sieht Gott uns denn? Wie sieht er dich? Weil du hast das ja eben schon mit drin gehabt, er sieht uns, bevor wir überhaupt da gewesen sind, der erste Tag, bevor ein Wort über unsere Lippen kommt, Gott kennt das schon. Und das ist nichts, was uns Angst machen soll, sondern ganz im Gegenteil, uns auch ein Stück Geborgenheit geben kann. Und Gott hält uns aus. Da werden wir uns noch gleich drauf besinnen. Und zwar, es ist eine Frage der Perspektive. Haben wir den Fokus auf die Fehler gelegt? Oder wie gehen wir damit um, wenn aus Fehlern vielleicht Helfer werden? Bremsen uns Fehler zwingend aus, unweigerlich? Es wird immer negative Erlebnisse bei uns geben. Ich bin Realist genug zu sagen, also immer nur, heute war das auch schon, der Regen, der nervt mich. So, mich nicht. Ich freue mich über den Regen. Land braucht Regen, aber das ist halt so. Der eine hätte Sonnenschein, je nachdem, was man macht, da geht schon mit los. Ist ja noch kein Fehler. Aber wir werden Fehler, Defizite etc. nie vermeiden können. Aber was wir machen können, das oder lernen können, das ist eine andere Perspektive drauf zu gewinnen. Eben halt nicht hängen zu bleiben, nur bei diesem Negativen. Es ist ein Anagramm. Man kann einfach durch die Umsortierung der Buchstaben aus den Fehlern ein Helfer oder aus Fehler ein Helfer machen. Unsere Erfahrungen bleiben die gleichen, interessanterweise. Aber der Umgang damit wird anders sein. Das wird andere Auswirkungen auf uns haben, wenn wir das alles nur mit der Brille Fehler sehen. Und wenn wir sagen, Mensch, könnte das nicht auch etwas anderes werden? Konkret, man kann unterscheiden zwischen einer Opferhaltung. Das heißt, wir empfinden uns als Opfer. Und da gibt es viele Schattierungen. Ich bin ein Opfer meiner Prägung. Meine Eltern waren schuld. Die haben mich ja schließlich so geprägt. Erste 5, 6 Jahre. So, all das, was ich da noch an Eierschalen habe, fragt meine Frau. Da sind auch Eierschalen bei ihr. Manches wird man los, aber nicht alles. Also, wie sieht das aus? Opfer, ich kann nichts dafür. Opfer meines Umfeldes, sag mir, mit wem du dich umgibst, dann sage ich dir, wer du bist. Wäre auch eine mögliche, ich nenne es jetzt mal Ausrede, oder Opfer der Umstände, je nachdem, was jetzt gerade passiert ist. Ich kann nichts dafür. Am spannendsten finde ich das dann, wenn jemand alkoholisiert irgendetwas anstellt und der Alkohol als mildernder Umstand hervorgeholt wird, zu sagen, du hast ihn ganz freiwillig getrunken. Spannende Kiste. Opfer der Umstände? Kannst du nichts dafür? Kann ich nichts dafür? Oder einfach auch nur Opfer unseres eigenen Unvermögens? Also irgendwo, ja, Opfer. Du Opfer. Haben unsere Enkel schon mal gesagt, du Opfer. Tja, Pech gehabt. Aber es hat Konsequenzen, diese Haltung. Und ich möchte euch das so zumindest ansatzweise aufzeigen. Was ist die Konsequenz einer solchen Haltung, eines solchen Blickwinkels, einer solchen Brille? Das eine, Selbstmitleid. Oh, was tue ich mir leid. Ich kann ja gar nichts dafür. Oder ich ärgere mich. Vorzugsweise über andere, aber gegebenenfalls ja auch über mich. Es geht ja auch um meine Defizite, meine Fehler, mein Unvermögen, all das. Oder wir suchen verzweifelt nach einem Schuldigen oder in letzter Konsequenz einem Sündenbock. Ich habe manches Mal schon gesagt, wir haben eine ganz tolle Lösung für solche Möglichkeiten. Bestimmt doch einfach in euren Familien morgens, wer schuld ist. Das entspannt ungemein durch den ganzen Tag hindurch. Wenn du sagst, heute bin ich schuld, egal was kommt. In der konkreten Situation bringt das vielleicht sogar einen zum Lachen. Ist nicht so ganz ernst gemeint, aber wir haben schon lustige Erlebnisse damit gehabt. Oder natürlich genauso gehen wir damit um mit dieser sogenannten Theodizee-Frage oder die Frage nach dem, warum lässt Gott denn das alles zu? Und man dreht sich in dieser Schleife immer weiter. Und all das führt dann dazu, zu sagen, ja, alle sind gegen uns und der auch, also Gott auch mit. Und wir lassen uns blockieren. Da geht es nicht weiter. Und dann drehen wir uns munter, fröhlich im Kreis herum. Wir sind deprimiert, wir sind niedergeschlagen, wir sind frustriert. Das ist so eine Möglichkeit, da drauf zu gucken, auf dieses ganze Negativpaket. Ich kann aber auch in die andere Richtung gucken. Das habe ich jetzt nicht ganz so weit ausgeführt und doch, es ist eine Haltung des Wachstums, also eine grundsätzlich andere Herangehensweise. Ich sage es nochmal, die Erlebnisse bleiben die gleichen. Da ist nichts anderes gewesen. Aber anstatt die Frage nach dem Warum zu stellen, kommt der Blickwinkel anders und ich frage mich, was kann ich daraus lernen? Ich möchte das ganz persönlich machen. Wir haben euch erzählt, Tod unserer Tochter, Tod meines Bruders. Für mich eine der Fragen war hinterher, was kann ich daraus lernen? Da nimmt sich dein Bruder das Leben und du fragst dich unweigerlich hinterher nicht das Warum, sondern wie hätte man das vielleicht verhindern können? Welche Möglichkeiten wären da? Und was sich bei mir eingebrannt hat, war, habe ich genügend von Jesus erzählt, genügend ihn auf seinen Glauben, auf seine Beziehung. Was kann ich daraus lernen? Umgang mit anderen in der Familie an anderen Stellen. Was kann ich daraus lernen? Sicherlich kein einfaches Lernfeld. Es ist nur eine Möglichkeit. Das war meine eine Frage. Aber ich darf lernen. Ich kann lernen. Ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Das gilt für jeden von uns. Das ist nicht irgendwo in Beton gegossen und du bist so, du bleibst so und aus dir wird nie was Richtiges. Das sind ja die schönsten Dinge, die einem dann so begegnen können. Ich stehe wieder auf und mache es besser. Das ist auch so etwas. Hinfallen ist menschlich, liegenbleiben ist teuflisch und aufstehen ist göttlich, hat mal jemand gesagt. So dieses, ich stehe wieder auf, ich lerne dazu und ich möchte es besser machen. Und man kann dazu lernen. Ich möchte meine erste Wand, die ich gestrichen habe, die möchte ich heute nicht mehr sehen. So, aber dann nachher, wenn man es häufiger gemacht hat, man kann das trainieren. War ja auch schon Thema bei uns in dieser ganzen Reihe drin. Also auch das geht. Wie viele Entdeckungen insgesamt sind in solchem oder auf solchem Hintergrund entstanden, zu sagen, da ist was schiefgegangen und die haben gesagt, ja, das ist, dann lassen wir es bleiben. Sondern man hat einen neuen Versuch gestartet und nochmal und irgendwann war es von Erfolg gekrönt. Oder eben halt dieses, ich bleibe nicht hängen, sondern gehe weiter. Das ist etwas, was Martina und ich auch uns wirklich sehr zu eigen gemacht haben, zu sagen, die schlechten oder die schweren Erlebnisse sind nicht weg. Trauer braucht Zeit, all das, ja. Aber wir lassen uns nicht blockieren davon. Das ist nicht wie so eine Mauer und weiter geht's nicht und. Sondern zu sagen, nein, ich will meine Lektion lernen. Ich will weitergehen. Ich will Fehler korrigieren. Ich will mich weiterentwickeln. Und in der Erziehung scheint es ja oft Aufgabe der Eltern zu sein, Kinder zu ermutigen, zu sagen, du schaffst das noch, das wird noch besser. Wenn die Zensur nicht so optimal war, zu sagen, beim nächsten Mal, nächste Arbeit, wir knien uns rein und das machen wir gemeinsam, das wird einfach besser. Aber warum nicht auch in der Gemeinde oder im Miteinander, dass wir einander ermutigen? Zu sagen, da spannend ist, wenn es gut läuft, dann kann man sagen, euch beiden brauche ich jetzt nicht zu ermutigen, macht weiter, das war einfach toll, das ist klasse. Wenn jetzt der Beamer hier ausfällt, Technikern zu sagen, Leute, es liegt nicht an euch, es liegt an unserer Technik, macht weiter, gebt nicht auf. Zu ermutigen, den Blick nicht auf die Fehler nur oder haften zu lassen, sondern wirklich auch das andere zu sagen, ich bin an deiner Seite, ich halte dich, ich trage dich. Und das Schöne ist, ich darf und ich werde wieder Fehler machen. Könnt ihr sicher sein. So sicher wie das Amen in der Kirche, der nächste Fehler wartet. Und ich habe gelernt, was Erfahrung ist. Erfahrung ist das Phänomen, das uns lehrt, einen Fehler nicht noch einmal zu begehen, sondern uns neue auszudenken. Das ist Erfahrung. Also, na, den mache ich nicht mehr, aber ich drehe mich um und der nächste Fehler sozusagen wartet schon auf mich. Und jetzt, ja, merkt ihr, dass es ein Perspektivwechsel, um den es hier geht. Und das ist jetzt nicht nur menschlich, sondern ich habe nicht nur eine Bibelstelle heute, ich habe diverse, wo ich euch mit hineinnehmen möchte. Aber durch diesen Perspektivwechsel werden oder ja, macht aus Angriffen, aus Verletzungen, aus Enttäuschungen, aus Schmerzen eine Chance zum persönlichen Wachstum. Zum Beispiel, wenn Paulus schreibt, was auch geschieht, egal was du mir nimmst, egal was du mir gibst, was auch geschieht, das eine wissen wir, für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Es sind die Menschen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Römer 8, 28. Also Paulus sagt, es kann alles zum Guten dienen. Und dahinter steckt für mich wirklich so diese Erziehung Gottes. Nehmen wir noch etwas mit rein. Philipper 4, Vers 11 bis 13. Paulus sagt nicht so aus dem Elfenbeinturm heraus, ich bin hier sicher und safe und mir kann nichts passieren. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrung, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut. Satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Der sagt, ich bin nicht hilflos. Ich bin dem nicht alleine ausgeliefert, sondern das gehört für mich ganz tief dazu, zu sagen, ich fühle mich trotz allem, trotz Fehler, trotz Versagen, trotz Schwierigkeiten, doch bei Gott an der richtigen Stelle, geborgen, Familie, zu Hause. Also eine Frage der Perspektive, Opfer oder Wachstum. Ein zweiter Blickwinkel sozusagen, eine Frage des Vertrauens. Haben wir einen Anspruch darauf, dass es uns immer gut geht, dass es alles glatt geht? Mir ist das manchmal in dieser Diskussion, warum lässt Gott das zu, begegnet. Ich sage, wann stellst du die Frage? Die stellst du doch nur, wenn es nicht so gut läuft. Hast du dich schon mal gefragt, warum, Gott, lässt du das zu, dass mir das gelungen ist? Warum, Gott, lässt du es zu, dass es mir so gut geht? Warum lässt du es zu, dass ich gesund bin? Warum lässt du das zu, dass ich so tolle Kinder habe? Ich habe mich das so rum noch nie gefragt. Allen Ernstes nicht, sondern immer von der anderen Seite. Und genau das spiegelt sich hier vielleicht. Also alles geht gut, alles funktioniert, alles perfekt. Da brauche ich doch gar kein Vertrauen. Das läuft doch. Das ist so unser Anspruchsdenken. So soll es sein. Aber unser Christsein, unser Leben ist eben halt nicht der Sprung auf irgendein Niveau und da oben, da fühle ich mich wohl. Hier ist gut sein, hier bleibe ich und hier kriegt mich keiner wieder weg. So eine himmlische Plattform, da läuft alles optimal und mir geht es einfach gut. Bei Kindern sehen wir es als normal an, dass die lernen müssen, dass sie Fehler machen, klar. Sie wissen ja noch nicht alles, all das. Aber wir sollten uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass auch wir als Erwachsene noch lernen können und lernen müssen. Und ich finde das spannend, wir haben unsere Enkeltochter zu Besuch gehabt, was man dann von seinen Enkeln, die ist 20 Jahre, lernen kann. Vielleicht auf ganz anderer Ebene, wo man mit einmal denkt, hoppla. Oder auch selbst bei den ganz Kleinen, ich kann etwas lernen. Mein Glaube ist noch nicht fertig, sondern er darf sich weiterentwickeln. Im Bibelgesprächskreis sind wir gerade im Jakobusbrief unterwegs und im ersten Kapitel wird etwas sehr einfach ausgedrückt. Mal gucken, ob ihr das gut verdauen könnt. Haltet es für reine Freude, meine Brüder, wenn ihr in verschiedenster Weise auf die Probe gestellt werdet. Ihr wisst ja, dass durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Die Standhaftigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel, ihr sollt zu einer Reife kommen, der es an nichts mehr fehlt und die kein Makel entstellt. Das Wort, was hier steht, ist das gleiche, was für Versuchung, Verführung steht. Es ist nur die Frage, von wem kommt hier eigentlich was? Also, es ist nicht die Frage, ob wir solchen Prüfungen oder Proben unterzogen werden, sondern wieder die Frage, von wem kommt es und wie gehen wir damit um? Vertrauen wir Gott, dass er das nicht über unsere Kräfte gehen lässt? Im besten Falle eine Probe. Ihr habt auch geprobt und das war nichts Negatives, sondern wir haben es genossen, dass ihr geübt habt, dass ihr geprobt habt. Und ohne Proben kommt nichts dabei heraus. Ganz simpel, ganz einfach. Und Paulus stellt es fest in 1. Korinther 10, Gott lässt uns nicht über unsere Möglichkeiten, unsere Kräfte auf eine solche Probe stellen. Gott weiß genau, da ist Grenze. Weiter geht es nicht. Gestehen wir es Gott zu, dass er uns durch dunkle Täler führt? In Klammern, es muss keiner drin zelten. Aber er führt uns auch wieder hinaus, raus aus diesen dunklen Tälern. Und behalten wir in solchen dunklen Phasen das Grundvertrauen zu Gott oder kommen wir ins Schleudern? Weil wir ja unseren Anspruch haben, es muss uns gut gehen. Und wenn nicht, so wie bei Hiob, zu sagen, ach, da hast du was verbockt. Das ist die Strafe, die folgt auf dem Fuß. Durch Hiob merken wir, das ist Quatsch mit Soße. Das geht nicht. Aber ich möchte euch damit reinnehmen, in so ein paar Personen der Bibel. Wir finden Beispiele von gescheiterten, ich nenne das mal so, gescheiterten Existenzen, von Menschen, die Fehler gemacht haben oder Menschen, die Schicksalsschläge erlebt haben. Wie sind sie damit umgegangen? Was haben sie daraus gelernt? Hiob hatte ich schon genannt. Er hat alles verloren, Familie, Freunde, Besitz, Gesundheit. Und was ist sein Resümee? Ganz am Anfang des Buches heißt es schon, Jahwe hat gegeben und er hat es wieder genommen. Gelobt sei der Name Jahwes. Leute, das geht mir runter wie eine Rolle Stacheldraht. Das schlucke ich nicht so einfach. Jahwe hat gegeben und er hat es wieder genommen. Schicksalsergeben, ja. Und es braucht ein ganzes Buch, damit das am Ende auch wieder sozusagen aufgelöst wird. Also nicht von wegen Friede, Freude, Eierkuchen. Oder nehmen wir einen weiteren, Josef, Lieblingssohn seines Vaters, von seinen Brüdern verkauft, Sklave, verdächtig, ja, des Ehebruchs und dann im Gefängnis gelandet, unschuldig natürlich und vergessen. Und als seine Brüder dann daher irgendwann kommen, er wird ja zweitmächtigster Mann im Staat, sein Resümee, ihr hattet zwar Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, um zu erreichen, was heute geschieht, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Das war ein ganz schöner Schlingerkurs. Und trotzdem hat Gott was gerade drauf geschrieben. Also, wie sieht das aus mit negativen Erlebnissen? Momentaufnahmen, ja. Aber im Gesamtzusammenhang? Oder David, ein teuer Psalmdichter, haben wir schon von gehört. König, ja. Ehebrecher, ja. Mörder, auch. All das in einer Person. Und auch einer, der etwas einsieht und kapiert. Er bittet, Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Merkt ihr, da ist ein Wachstum drin, eine Einsicht dahinter. Das ist nicht, ich bin Opfer. Was kann ich dafür, dass meine Triebe mit mir durchgehen und ich da so eine schöne Frau im Nachbarsgarten sozusagen sehe und nutze meine Macht und meine Möglichkeit. Er sieht es ein. Oder einer meiner biblischen Lieblinge, Petrus, Jünger Jesu, große Klappe, immer mit dem Mund, manchmal habe ich den Eindruck, der redet erst und denkt dann, er ist Aussteiger. Aussteiger aus dem Boot, Einzige, der es erlebt hat, das Wasser trägt. Ja, und keiner versagt so toll und auf breiter Ebene wie er. Verleugner, Absaufender. Als Petrus aber die hohen Wellen sah, bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir! Waren das jetzt alles Beispiele für Leute, wo er sagt, so, das sind die Leute, meine Vorbilder. Das möchte ich auch alles haben. Ich erlebe es ganz anders. Aber sie machen mir Mut, auf Gott zu vertrauen. Und das finde ich toll an Gottes Wort. Da werden keine Heldenstories gebracht, wo man sagt, Mensch, ja, wow, da komme ich nie ran. Sondern wenn ich mir das angucke, dann denke ich, naja, mein lieber Herr Gesangverein, was seid ihr für Pappenheimer? Und dann guckst du in den Spiegel und sagst, ja, und ich gehöre auch dazu. Ich bin auch kein in dem Sinne Heiliger, dem alles gelingt, absolut nicht. Trotz des Versagens, trotz der Fehler, trotz Angst und trotz Zweifel, Gott gibt sie nicht auf. Gott ist da. Und das gilt doch für uns auch, für dich auch, in gleicher Weise. Er gibt dich niemals auf. Er wendet sich nicht von dir ab, sondern reicht dir seine Hand. Er zieht dich aus dem dicksten Schlamassel wieder raus. Ja, es kann sein, dass du erlebst, du fällst, aber nie tiefer als in Gottes Hand. Und das finde ich wichtig. Ich habe ich mir extra notiert, ich habe manche Demutshaken erlebt. Hat ein lieber Kollege mal so ausgedrückt. Demutshaken, der einen so wieder erdet. Vielleicht manchmal auch etwas hart auf den Boden der Tatsachen aufschlagen lässt. Ich kann mich daran erinnern, Kinderfreizeit. Du sollst die Bibelarbeit halten und das geht schief. Die ganze Freizeit, ich war zu nichts in der Lage. Pech gehabt. In der Ausbildung, wir mussten Altenheimandachten machen. Du stellst dich hin, die Senioren, geduldig und liebevoll wie sie sind, kommt keine Kritik, aber du stehst da und hast nichts mehr zu sagen. Ha. toller Student. Und in Konsequenz müsst ihr sagen, toller Pastor. Aber das erinnert mich immer dran, du bist und du bleibst abhängig. Abhängig von Gott. Das sind Dinge, die sind mir bis heute peinlich, aber ich kann drüber reden, weil ich weiß, Gott ist mit mir immer noch unterwegs und ich bin immer noch dabei zu lernen. Und auch da gibt es aus dem Alten Testament für mich ein sehr ermutigendes Wort, habe ich zum Geburtstag nochmal zugesprochen bekommen aus Jeremia 29, eigentlich an das ganze Volk adressiert, aber ich glaube, das dürfen wir auch personalisieren, persönlich nehmen. Ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht Jahwe. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Das glaube ich. Das nehme ich für mich in Anspruch. Also nicht, da kommt was Negatives, wehe, wehe, sondern ich weiß, Gott will Zukunft schenken und wieder Hoffnung geben. Und das ist ganz was anderes, als wenn jemand sagt, na Kopf hoch, das währt schon wieder. Das ist für mich billiger Trost. Das ist so Standard, nee. Sondern wir haben es immer noch mit demselben Gott zu tun. Der ist der Gleiche. Und alles, was uns im Leben widerfährt, soll dazu dienen, Jesus ähnlicher zu werden und zu ihm hinzuwachsen. Also zurück zur Überschrift sozusagen, vertraust du Gott? Kriegst du das hin? Buchstabierst du das noch? Lernst du da noch dran? Und vielleicht braucht es genau das Letzte, eine Frage der Entscheidung. Ich möchte mit euch diesen Schritt weitergehen, also weg von dem nur Negativen oder dem Entmutigenden. Es gibt für unser Leben als Christ verschiedene Zonen, kann man das nennen, in denen wir unser Leben gestalten können. Einmal so die sogenannte Wohlfühl- oder Komfortzone. Das heißt, das Leben ist berechenbar. Alles, was man tut, ist vertraut. Neues hat wenig Platz. Tag ein, Tag aus, man macht immer dieselben Dinge, Gewohnheiten, Rituale. Automatismen, Routinen, man hat es sich bequem gemacht und das gibt ein Gefühl, ich habe alles im Griff, fühle mich sicher, kein unbekanntes Terrain, da ist Geborgenheit da, da ist Ordnung da, da ist Entspannung da, da ist Genuss da, also der Bereich, wo man sagt, ja, es ist eigentlich toll hier, war. Hier ist gut sein, um das in der Bibel mit biblischem Zitat zu belegen, hier ist gut Hütten, lasst uns Hütten bauen, aber und das wäre die andere Seite, die sogenannte Lern- oder Stress- oder Wachstumszone. Das, was in der Berufswelt eigentlich so selbstverständlich ist. Es wird erwartet, Fortbildung, Weiterbildung. Für Pastoren gilt das in gleicher Weise wie für jeden anderen auch. Das heißt, es geschieht auch in unserem Christsein. Wir können nicht sagen, so, da bin ich. Das war mein Ja zu Jesus und seitdem ist da nicht mehr viel passiert. Ich habe nichts dazugelernt. Es ist doch so ein Satz, den wir manchmal so, über den wir stolpern. Du hast dich gar nicht verändert, wenn man sich nach Jahren wieder sieht. Entweder ist das gelogen, weil da jemand nicht gucken kann, aber ein Realist wird immer sagen, nee, da ist was. Na, oder da will sich jemand einschleimen. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Ich hoffe, dass ich mich verändere. Gott will uns auch immer wieder herausfordern. Das war ja mit der Probe drin. Es ist kein Status quo, kein ich habe schon alles erreicht oder ich bin schon am Ziel. Das wissen wir von Paulus. Sondern Gott fordert Menschen heraus. Also es ist immer wieder eine Frage, letztendlich wirklich unsere Entscheidung. Auch das möchte ich mit ein paar Leuten aus der Bibel belegen. Ein Abraham, damals noch Abraham. Der macht sich mit seiner Familie, mit Sack und Pack auf eine beschwerliche Reise. Gott hat ihm Auftrag gegeben. Ich stolper immer wieder drüber, wenn ich das lese. Gott sagt ihm, das ging Abraham. Und dann heißt es so einfach, und Abraham ging. Also ich hätte noch ein paar Fragen gehabt. Ich hätte gerne noch so heute mit dem Navi so ein paar Wegstationen gekannt. Einfach zu sagen, ich gehe dann mal. Okay. Oder eine andere Person, die das auch sehr durchbuchstabiert, Paulus, überzeugter Anhänger Gottes und gleichzeitig Christenverfolger, mit Eifer, mit Nachdruck, der weiß was. Und dieser Mann wird umgepolt, umgedreht, weil Jesus ihn als Missionar gebrauchen will. Also auch da wieder, macht er das mit oder nicht? Oder noch breiter aufgestellt, die 12 Jünger. Die haben alle einen gesicherten Beruf, die verdienen Geld, die haben Familien, die haben Verantwortung, all das ist da. Und doch lassen sie sich von Jesus in eine Nachfolge rufen. Es gab viele Rabbis, aber mit Jesus unterwegs zu sein, wer weiß, was dabei rauskommt. Lebens- und Lerngemeinschaft. Und das lief auch nicht alles nur perfekt. Je länger ich in der Bibel lese, desto mehr stolper ich über die Stellen, wo ich sage, aua, die waren dicht dran. Die haben Jesus erlebt und waren trotzdem zu solchen Böcken in der Lage, auch nach Tod, Auferstehung Jesu, immer noch wieder aufs Neue. Ich weiß, Neues macht uns Angst. Und das sage ich immer noch so. Es gibt viele Situationen, auch als Pastor, wo du sagst, das habe ich schon x-mal gemacht. Da kann vielleicht die Art und Weise, ja, aber dass du jetzt sagst, so, das fordert dich wahnsinnig heraus. Das Spannende ist aber, dann machst du etwas Neues und du weißt nicht, wie es werden wird. Und dann merkst du mit einem Mal, oh, die Spannung steigt, dein Adrenalin schießt dir so quer und du weißt nicht, geht das schief oder wird es was? Und wenn das noch mit anderen Menschen zusammenhängt? Also die Komfortzone zu verlassen, das und sich kleinen oder größeren Herausforderungen zu stellen, das birgt ein Risiko. Ich kann scheitern. Ich kann auch lernen. Klar, wie gucke ich drauf? Wir können entmutigt werden, aber wir können lernen, unsere Grenzen zu erweitern, dazu zu lernen, Glauben zu wagen, Entdeckungen zu machen, dass Gott uns mehr Gaben und Möglichkeiten geschenkt hat, als uns selbst bewusst ist. Und das meine ich nicht nur im Blick auf jetzt Älteste, Diakone, Pastoren, also so die typischen, sondern Bereiche und Berufe, sondern in jeglicher Hinsicht zu sagen, ich darf etwas ausprobieren. Ich habe schon gesagt, in der Gemeinde wünsche ich mir das, so ein Klima, dass wir sagen, ich habe die Traute, ich probiere es mal aus. Und wenn es nicht so gut klappt, dann ist bestimmt jemand da, der mir den Rücken stärkt. Nicht der mit Kritik kommt und sagt, ja, also das hast du falsch gemacht und das hast du und das hast du. Dann sollten wir in unserer Gemeinde Kärtchen, Bewertungskarten austeilen, wo dann nach jedem Gottesdienst die Bewertung, nach jeder Veranstaltung sofort auf dem Fuß eine Bewertung kommt. Das war gut, das war schlecht. Nur dann wird hier keiner mehr etwas machen. Und dann hätte bei Jesus auch keiner mehr etwas gemacht. Also, und vielleicht ist das auch gerade etwas, was wir dringend lernen müssen. Wir lernen leider oft durch Negatives, durch Rückschläge, durch Krisen mitunter, besonders intensiv und nachhaltig, weil das irgendwie ja mit ganz anderen Emotionen verknüpft ist. Aber wir dürfen sicher sein, Gott lässt uns niemals allein. Wir können auf seine Zusagen, auf seine Verheißungen, auf seine Treue, da können wir uns verlassen. Von seiner Seite aus bleibt im Bild gesprochen die Hand immer da. Als Grundlage, als Hand, die sich uns reicht, und um uns wieder rauszuziehen. Und auf unserer Seite, da braucht es unser Vertrauen, unser Ja, unser in der Spur bleiben wollen und die Kommunikation mit Gott, das Reden mit ihm im Gespräch bleiben. All das, eine Frage der Entscheidung. Tun wir es oder lassen wir das? Und schließen möchte ich mit ein paar Fragen. Für euch ganz persönlich, willst du wachsen? Damit habe ich angefangen, die ganze Reihe. Willst du wachsen? Auch mit diesen Vorzeichen. Deine Entscheidung. Bist du bereit, Fehler zu machen? Wenn du dich einsetzt, wer sich einsetzt, setzt sich aus. Steck damit drin. Bist du bereit? Wenn nicht, wirst du nicht wachsen. Wo liegen deine ganz persönlichen Herausforderungen? Was sind die Dinge, an denen du hängst? Und was hindert dich, aus deiner Komfortzone herauszukommen oder im Bild wie Petrus das Boot zu verlassen? Was sind die Dinge, Wo bist du gefragt? Und jetzt habe ich mir was überlegt. Ich bin fertig mit Predigt. Und zwar möchte ich euch Raum geben mit zwei Möglichkeiten. Ich weiß noch nicht, was draus wird, aber vielleicht hat dich etwas angesprochen dabei. Oder liegt was quer. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren. Es gibt Gott erlebt Momente in unserem Alltag, wo wir sagen, das passt. Und das möchte ich mit euch teilen. Dann ist dazu jetzt Gelegenheit. Wenn nichts kommt, kein Problem, keine Peinlichkeit, überhaupt nicht. Es ist eine Möglichkeit. Wenn, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, Mikrofon liegt bereit. Also ist die eine Schiene. Probieren wir es erstmal mit der. Wenn da jemandem was, wenn Gott dich so berührt hat, das, was wir am Anfang hatten, dann hast du jetzt die Gelegenheit, das zu teilen und ihm die Ehre zu geben.